Liebe Gemeinde, ich habe eine Frage mitgebracht. Sie lautet, wie offen sind wir eigentlich? Als Gemeinde, als Nachfolger Jesu Christi, als Christen hier in der Stadt Kaiserslautern, wie offen sind wir? Es gibt ja den berühmten Spruch, einige kennen ihn vielleicht, wer nach allen Seiten offen ist, der ist nicht ganz dicht, wurde von vielen berühmten Männern überliefert. Und es stimmt, es gibt eine Offenheit auf Kosten der Wahrheit. Aber es gibt auch eine Verschlossenheit auf Kosten der Liebe. Ich wiederhole es nochmal. Es gibt eine Offenheit auf Kosten der Wahrheit, aber es gibt auch eine Verschlossenheit auf Kosten der Liebe. Und deshalb frage ich noch einmal, wie offen sind wir? Die Fronten in der Gesellschaft verhärten sich. Und das will ich jetzt nicht ausführen. Wir wissen das. Mittlerweile sind wir alle davon betroffen. Es gibt Gruppen von Extremen. Ich sage nichts, ich gucke nur mal in eine Richtung. Bis zu extrem, ich gucke mal in eine andere Richtung, und die Fronten sind sehr hart geworden. Dadurch, dass wir als Gemeinde auch hier am Kolpingplatz, vielleicht ist uns das nicht immer so bewusst, in Verbindung und Interaktionen mit vielen verschiedenen Menschen und auch teilweise Institutionen stehen, sehe ich es auch als unsere Aufgabe, sich mit diesen Themen oder diesem Thema auseinanderzusetzen. Die Frage drängt sich uns quasi auf, wie offen sind wir? Was können wir als Gemeinde oder auch als Landesverband, als Bund sogar tun, damit wir uns als Gemeinschaft im Kleinen und als Gesellschaft im Großen nicht weiter voneinander trennen lassen, sondern verbinden und uns öffnen? Ja, wie offen sind wir? Ich habe es oft genug gesagt. Und vor allem für wen? Für wen sind wir offen? Hören wir doch einmal auf das Matthäusevangelium, auf den Predigttext für den heutigen Sonntag. Er steht in Matthäus Kapitel 9 und er ist schon angezeigt und ich lese ihn mal vor. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir, und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder. Und sie saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Und als das Jesus hörte, sprach er, nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was es heißt. Jetzt kommt ein Zitat. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus ist unterwegs, mal wieder. Und das gefällt mir so an ihm. Ich habe es ja schon mal gesagt, wir Christen haben oft die Neigung, sehr viel zu sitzen. Wenn ich mich hier umsehe, sehe ich lauter sitzende Menschen. Von Jesus wird berichtet, er ging von Ort zu Ort, von Mensch zu Mensch, von Synagoge zu Synagoge. Er war unterwegs, in Bewegung, in Begegnung, in Kontakt mit den Menschen seiner Zeit. Von einem konkreten Menschen zu einem anderen konkreten Menschen. Gerade hat er geheilt, das lesen wir davor, und gleich geht er weiter. Er geht nicht nur auf einen konkreten Menschen zu, nein, er macht noch etwas, was sehr ungewöhnlich ist, sehr, sehr ungewöhnlich. Er sieht ihn an. Er sieht, ich weiß, das klingt wie eine Selbstverständlichkeit, ist es aber nicht. Er sieht den Zöllner von Angesicht zu Angesicht an. Er schaut ihn an. Dieser Zöllner wird im Predigttext Matthäus genannt. Offensichtlich ist dem Autor des Evangeliums der Name wichtig, denn er wird hier hervorgehoben. Das ist nicht immer der Fall. Matthäus gehört später zu den 12 engsten Freunden Jesu. Der engste Kreis der 12 Jünger steht symbolisch für die 12 Stämme Israels. Das muss man hin und wieder betonen. Deshalb sind es nicht 13 Jünger, sondern 12. Es sind auch nicht 11 Freunde, wie Fritz Walter sagen würde. Nein, es sind 12, weil es eben auch 12 Stämme Israels waren. Aber jetzt kommt der Clou oder die Spitze unserer Geschichte heute. Da wird einer von Jesus gesehen und ich habe ja gesagt sogar angesehen und hereingeholt, der als Zöllner die Ausbeutung des eigenen Volkes und die Zusammenarbeit mit den Römern verkörpert. Das können wir uns heute, ich sage es mal ganz deutlich, nicht mehr vorstellen, was das damals bedeutet hat. Ich meine es sehr ernst. Ich zitiere mal von Badian, das ist ein Standardwerk zu dem Thema. Er schreibt, derjenige, der Grundkenntnisse in der alten Geschichte hat, wird wissen, dass die Zöllner des Neuen Testaments gar keine echten römischen Angestellten waren, also was bei uns heute die Beamten der Finanzbehörde wären, sondern nur deren örtliche Vertreter, die nicht nur mit der natürlichen Abneigung betrachtet werden, die die ganze arbeitende Bevölkerung mit Recht für den Steuereintreiber empfindet, vielleicht bis heute, sondern auch mit der besonderen Abneigung, die jenen gilt, die sich mit dem fremden Eroberer, verstehen wir, mit den Römern, noch verbündet und dann vor Ort die Steuern einkassiert. Ja, es sind gar keine echten römischen Angestellten, das muss man wissen, sondern es sind quasi nur deren Stellvertreter, deren Handlanger, das passt gut mit dem Handlanger, die vor Ort die Steuern kassieren. Und ich kann euch jetzt ein Geheimnis verraten, die Römer waren sehr erfinderisch, wenn es darum ging, Steuern zu erheben. Es gab die unglaublichsten Steuern, ich halte jetzt keinen Vortrag, für die unglaublichsten Kleinigkeiten, die man bezahlen musste. Also auch schon vor Horst Eichel oder wie sie alle heißen. So war es. Und jetzt können wir uns vorstellen, was das für eine Geschichte ist, die wir hier lesen. Ja, wenn Jesus mit den Zöllnern und Sündern interagiert oder sogar mit ihnen zu Tisch sitzt. Es ist ein Kollaborateur, der eigentlich aus dem alten Bund ausgeschlossen ist. Ja, dieser Mann, der hier genannt ist. Und er wird nun zum Gründungsmitglied des neuen Bundes. Verstehen wir das? Er ist eigentlich durch sein Verhalten und was er da treibt und dieser Pakt mit den Römern und wie er seine eigenen Landsleute sozusagen das Geld aus der Tasche zieht, er ist ausgeschlossen aus dem alten Bund und Jesus nimmt ihn jetzt und gründet mit ihm den neuen Bund. Und genau das feiern wir heute auch im Abendmahl übrigens. Das ist faszinierend. Auf so eine Idee kann niemand kommen außer Jesus Christus. Es ist ein Skandal, es ist eine pure Provokation für die Menschen damals. Und wir sehen es ja auch an der Reaktion der religiösen Elite, wenn ihr nochmal zurückschaltet. Ja, die Pharisäer, ich stelle mir so richtig vor, sie werden immer so böse dargestellt, das darf man auch nicht überspitzen. Ja, es war die religiöse Elite, sie stehen vielleicht da unter vorgehaltener Hand und sagen, habt ihr das gesehen? Jesus, mit den Leuten. Sie können das nicht glauben. Und ich kann sie verstehen, wenn ich damals gelebt hätte, ich sage es ganz offen, ich wäre vielleicht auf der Seite der Pharisäer gewesen. Ich hätte gesagt, das kann nicht sein. Jesus, das kann einfach nicht sein. Dass Jesus sich mit den Zöllnern und Sündern umgibt, provoziert er. Er lässt sich bewusst auf diesen Konflikt ein. Ein Konflikt zwischen den Gerechten und Ungerechten, sagt er. Ist auch interessant, was er hier sagt. Den Guten und den Schlechten, sagen wir vielleicht heute. Das Wertesystem einer Gesellschaft unterscheidet bis heute immer zwischen gut und schlecht, aber berücksichtigt nicht immer das Können und Nicht-Können. Durch die Annahme des Zöllners rechtfertigt Jesu nicht die Korruption, das ist nicht der Punkt. Ja? Er sagt nicht, das ist in Ordnung, was du machst und dass du deinen Leuten das Geld aus der Tasche ziehst, das will er ja nicht sagen. Aber er durchbricht den Teufelskreis der Diskriminierung in dem Wertesystem damals. Ja? Denn in diesem Wertesystem war ganz klar, wer die Gerechten sind, und wer die Ungerechten sind, wer die Guten sind, wer die Schlechten sind, wer die Pharisäer sind und wer die Zöllner und Sünder sind. Und das durchbricht er. Er wendet sich den Diskriminierten zu, ganz einseitig und parteiergreifend. Nicht die Starken bedürfen des Arztes, jetzt kommt der berühmte Satz, sondern die Kranken. Er sagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern eben Sünder. Das ist und bleibt ein starker Eingriff in die bürgerliche Moral, so nenne ich es mal. Die gab es damals auch schon. Das hat nicht in die Köpfe gepasst von den Menschen und es passt vielleicht heute noch nicht in unser Bild. Gleichzeitig rettet und befreit er aber auch die Gerechten, denken wir mal drüber nach, aus dem Zwang ihrer eigenen Selbstgerechtigkeit. Die, die denken, wir sind gerecht, wir machen alles richtig, wir stehen auf der richtigen Seite. Auch sie befreit er ja dadurch, weil sie müssen lernen, umzudenken. Umkehr, neues Denken. Das Wichtigste, was das Evangelium hier erzählt, aber ist und bleibt, und es ist nur ein kurzer Satz, den man oft überliest, wir buchstabieren ihn mal kurz durch, Jesus sah einen Menschen. Das ist ein wunderschöner Satz. Was bedeutet er? Jesus ist nicht irgendwer, er ist der Sohn Gottes. Sieht, das heißt nicht nur, er sieht äußerlich, so wie ich jetzt sehe, voller Vorurteile oder vielleicht auch Missverständnisse, er sieht wirklich den Mensch, er schaut den Mensch an und er schaut ganz tief. Und es ist ein Mensch, den er sieht. Ja? Er sieht nicht ein Objekt. Er sieht nicht, was hat er für einen Beruf? Was hat er für eine soziale Stellung? Ach, der ist ja Zöllner. Hoffentlich sieht mich keiner mit ihm. Nein, er sieht einen Mensch. Verstehen wir? Er sieht einen Mensch an. Jesus sah einen Menschen. Wunderschön. Damit ist ein liebevoller und gültiger Blick Gottes gemeint. So sieht uns Gott. Durch alle möglichen Fassaden und Vorurteile hindurch. So sieht er uns. Jesu Verständnis von Gerechtigkeit spaltet nicht. Es spaltet nicht die Gesellschaft, so wie es heute leider der Fall ist, sondern sie verbindet Frauen, Kinder, Arme und Reiche, Sünder und Sünderinnen, kranke Personen mit schlechtem Ruf. Alle, die am Rand der Gesellschaft stehen, werden von ihm in die Mitte gestellt. Jesus stellt alle menschlichen Vorstellungen von Gerechtigkeit auf den Kopf. Gerechtigkeit Gottes auf Erden ist bei ihm, um mal ein Modewort zu gebrauchen, was ja heute in aller Munde ist, inklusiv. Ja, seine Gerechtigkeit ist inklusiv. Alle sind gemeint. Sie ist partizipativ, sie ist einladend, sie ist solidarisch. Als unsere Gerechtigkeit oft ist. Gut, ich muss auch dazu sagen, ich will jetzt Jesus nicht zum Karl Marx der Spätantike machen. Jesus gründet hier keine Gewerkschaft für Zöllner und Sünder. Es gab Leute, die haben das so verstanden, die sagten, schaut euch Jesus an, er kümmert sich hier um die ganz Ausgestoßenen oder die Ausbeuter. Nein, er gründet hier keine Gewerkschaft statt Verdi, quasi Zöllni oder so. Nein, das wäre eine falsche Interpretation. Eine Interessengemeinschaft der unbeliebten Steuereinnehmer. Aber er stellt sie in die Mitte, ja, und er sieht sie an mit seinem liebevollen Blick. Er sagt nicht, die einen dürfen dabei sein und die anderen nicht, so wie es damals nun mal die Vorstellung war. Jesu Verständnis von Gerechtigkeit meint und sieht alle Menschen in ihrem Menschsein, also in ihrer einmaligen Person mit ihrer einmaligen Würde. Und dieser Blick ist für beide verhärteten Fronten befreiend, für die Starken und für die Kranken, für die Gerechten und für die Sünder, für die Pharisäer und für die Zöllner. Und jetzt kommen wir schon Richtung Ende. Jesus sagt dann, ab Vers 13, Dankeschön, geht aber hin und lernt, was es heißt. Jetzt kommt ein Zitat aus dem Propheten Hosea. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Der Autor des Matthäus-Evangeliums zitiert hier den Propheten Hosea. Und was er sagen will, ich mache es mal ganz einfach und kurz. Gott will keine äußerliche Frömmigkeit, die sich in frommen Ritualen erschöpft, was nichts Schlechtes ist. Nicht, dass wir es falsch verstehen. Ja, ein Ritual kann ja etwas sehr Gutes sein. Zum Beispiel, wenn man beim Beten die Hände faltet oder beim Lied aufsteht, das ist ja nichts Verkehrtes. Das ist nicht gemeint. Ja. Aber wenn das alles ist, ja, wenn sich die ganze Frömmigkeit nur in dem Ritual erschöpft, dann gilt Barmherzigkeit willig und nicht Opfer. Opfer wurden schon viele gebracht, wir wissen das. Das Christentum ist eine der Religionen mit den meisten Opfern vielleicht in der Geschichte. Aber leider auch Opfer, die Gott gar nicht wollte. Menschen wurden geopfert, Zeit wurde geopfert. Manche haben ihre Gesundheit geopfert und ich frage mich immer mehr, war das Gottes Wille? Hab ich ihn vielleicht, ich persönlich, ihn da richtig verstanden? Hab mich selber manchmal aufgeopfert, auch für die Gemeinde, aber war das überhaupt richtig? War das, was Gott von mir wollte? Er sagt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Wie können wir das auf heute übertragen, übersetzen, auch wieder ganz einfach und verständlich? Gott will vielleicht Mitgefühl. Empathie, wie wir das heute nennen, ist ein schönes Wort. Da steckt nämlich Pathos drin und Pathos ist ein griechisches Wort und das bedeutet eigentlich Leiden oder auch Mitleiden. Ja? Wirklich von Herzen mit dem anderen mitfühlen, ja? Pathetisch sein, Pathos. Menschlichkeit, Barmherzigkeit. Übrigens steht das hebräische Wort, das Hosea jetzt benutzt, das steht ja nicht hier, aber er zitiert ja den Hosea, das für Barmherzigkeit verwendet wird, also im Alten Testament, ist ein sehr schönes Wort, ein sehr interessantes Wort. Das Wort hier für Barmherzigkeit kommt ursprünglich von einem anderen Wort, das Mutterschoß bedeutet. Aus dem Schoß der Mutter heraus kommt es. Was ist denn der Mutterschoß? Ich sage mal, das ist der sicherste und wärmste Ort, den diese Welt kennt. Hoffentlich. Das ist das Wort, was hier in Hosea für Barmherzigkeit verwendet wird. Aus dem Schoß heraus. Hier wird von Barmherzigkeit in sehr menschlichen Bildern gesprochen. Klar, es ist das Alte Testament und Hebräisch, eine wunderschöne Sprache. Hier ist der Mutterschoß gemeint. Barmherzigkeit als etwas, das mit dem Innersten zu tun hat. Barmherzigkeit als Mitgefühl oder man könnte auch als Bauchgefühl Gottes sagen. Also wenn man das Wort Barmherzigkeit übersetzen will auf heute, könnte man sagen, es ist das Bauchgefühl Gottes. Und Gott hat ein gutes Gefühl. Ja, ihr kennt vielleicht Bauchgefühl, ja, die Psychologen sagen, man soll auf sein Bauchgefühl hören. Ja, gibt es ganz interessante neue Erforschungen. Ja. 70% der Fälle sagt man, wenn man auf sein Bauchgefühl hört, zum Beispiel wenn man merkt, ups, da gehe ich lieber auf Abstand oder hier müsste ich vielleicht ja, was tun oder sagen oder jemandem helfen. In 70% der Fälle, sagen sie, liegt man auf der richtigen Seite. Aber wie dem auch sei, wir können festhalten, Gottes Barmherzigkeit, das ist sein Bauchgefühl. Und ich finde es ein sehr schönes Bild, auch für uns. Dass Matthäus der Zöllner nicht nur auf seinen Beruf reduziert wird, sondern von Jesus barmherzig angeschaut wird, das bringt Matthäus nun in Bewegung. So geht es nämlich weiter. Der barmherzige Blick, den er vielleicht noch nie vorher so erlebt hat, ja, diese Barmherzigkeit, dass ihn jemand anschaut, wie ihn noch nie jemand angeschaut hat, bringt ihn selbst wieder in Bewegung. Er wird selbst zu einem barmherzigen Menschen. Was lernen wir daraus? Gerechtigkeit als Barmherzigkeit ist keine reine Kopfsache und kein Wertesystem, sondern es ist ein tiefes Mitgefühl, eben ein Bauchgefühl. Jesu Gerechtigkeit ist einladend und sie ist offen für alle Menschen. Und das Symbol der Tischgemeinschaft mit Zöllnern und Sündern, wir haben gelesen es auch im Text, wenn du wieder zurückklickst, da heißt es ja, sie lagen zusammen bei Tisch, wie es damals üblich war, und aßen miteinander. Es macht die Einladung noch verständlicher und greifbarer. Hier sehen wir ein Vorbild für das spätere Abendmahl, was hier auch schon bereitsteht. Wir sehen ein Vorbild für das spätere Abendmahl. Ja, alle sind eingeladen an den Tisch. Auch die, die früher ausgeschlossen waren, ja, die im alten Bund nicht vorkamen. Jetzt sind alle eingeladen. Jeder und jede ist persönlich eingeladen. Wir alle sind auch heute eingeladen mit unseren persönlichen Geschichten, mit unseren Träumen und Wünschen, mit unseren Stärken und mit unseren Schwächen, mit unserem Denken und Handeln, mit unserer Freude, unserem Leid. Ich glaube, dass dieses Verständnis von Gerechtigkeit so aktuell ist und so inspirierend wie noch nie. Auch und gerade für unsere Gesellschaft. Weil es stellt alles auf den Kopf. Auch für uns in Kaiserslautern, in unserem gemeinsamen Leben hier vor Ort, hier am Kolpingplatz, ist das dringend notwendig. Die Suche nach Gerechtigkeit hat immer mit der Wertschätzung der Menschen, denen ich in ihrer Unterschiedlichkeit in konkreten Situationen begegne, zu tun. Das ist der Weg der Gerechtigkeit, in dem wir uns hier bemühen. Und unsere Kirche ist der Ort, an dem wir suchen, an dem wir fragen und an dem wir versuchen, Gerechtigkeit auch in aller Unterschiedlichkeit zu leben. Und das tun wir nicht nur in unseren vier Wänden, das ist wichtig. Das wäre einfach zu wenig. Jesus sah einen Menschen. Buchstabieren wir es nochmal. Jesus sah einen Mensch. Kein Objekt. Und wenn ich mich barmherzig und liebevoll anschauen lasse, wie der Zöllner Matthäus es tut, dann ändert es auch meinen Blick auf alle anderen Menschen. Ich weiß, das sagt sich so leicht hier von vorne, wenn man dann montagmorgens aufsteht und da ist dann wieder der Chef oder eine andere Grazie vor mir. Ja, und dann habe ich die vielleicht, wenn es gut läuft, habe ich die Predigt noch oder den Gedanken im Kopf. Und ich lasse mich von Jesus barmherzig anschauen und dann schaue ich ihn voller Barmherzigkeit an. Und er sagt, oh, wer holt den nächsten Kaffee? Ja, oder noch Schlimmeres. Ich weiß, es sagt sich leicht, aber es ist wahr. Wir sind berufen zu dieser höheren Gerechtigkeit, so nennt es Paulus. Ja? Eine Gerechtigkeit, die höher ist als unser Denken, als unser Wertesystem, als alles, was wir in dieser Welt kennen. Das ist unsere Berufung. Aber ich gebe zu, es ist nicht einfach und es gelingt nicht immer. Wir sind und wir bleiben Suchende und Fragende. Und wir leben Verantwortung als ständige Herausforderung. Mitgefühl als Bauchgefühl. Gerechtigkeit als Barmherzigkeit. Gerechtigkeit suchen heißt aber auch Vielfalt leben und sie auch bewusst zuzulassen, auch in der Gemeinde. Nicht wir und die anderen, sondern alle sind dann gemeint. Ich frage nochmal, wie offen sind wir als Gemeinde am Kolpingplatz? Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen, der saß am Zoll und er hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir, und er stand auf und folgte ihm nach. Amen.